Risikohinweis. Das Hören und Anwenden der hier vermittelten Tipps und Tricks führt zu einer dramatischen Verbesserung deiner Lebensumstände. Verwende diese Informationen mit Bedacht und sei dir über die Konsequenzen im Klaren, dass sich dein Leben zum Positiven verändern wird. Und damit herzlich willkommen beim Denke anders Podcast von Kevin McMeyer. In diesem Podcast lernst du, wie du dir Kraft deiner Gedanken deine eigene Realität erschaffst, wie du vom Mangel in die Fülle kommst und wie du ein glückliches und erfolgreiches Leben führst.
Ich begrüße dich, du wunderbarer Mensch, zu einer neuen Folge des Denke anders Podcast. Und nachdem ihr mich jetzt wochenlang wieder alleine labern hören habt, habe ich mir gedacht, ich hole mal wieder ein bisschen Abwechslung in diesen Podcast, bringe ein bisschen Schwung in die Kiste. Und da habe ich mir was richtig Cooles für euch überlegt. Denn heute geht es um das Thema Money Mindset, aber auch um generell inspirierende Persönlichkeiten. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, eine wirklich sehr inspirierende Persönlichkeit in den Denke anders Podcast zu holen. Liebe Denise Schwitalle.
Genau.
Stell dich doch gerne mal kurz vor.
Yes, also erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, ich bin Denise. Die einen oder anderen kennen mich aus der Serie Berlin Tag und Nacht. Verkörpere da die Rolle der Emilia Schwanitz, der Emmy. Und ja, die einen oder anderen kennen mich auch einfach nur von Instagram.
Ja, mega. Ja, da habe ich auch gesehen, da hast du auch ordentlich was an Followern aufgebaut.
Yes, absolut. Also über 400.000 sind es.
Ja, krass. Geht auf 500.000 zu.
Ja, mal schauen, was da noch so geht. Genau.
Ja, krass. Da werden wir gleich über alles Mögliche sprechen, ne? Wie du es gemacht hast und so weiter. Ich meine, du bist jung, du hast nicht mal die 30 gerissen und stehst doch schon so geil im Leben. Finde ich cool und klasse, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Also für die Leute, die jetzt den Hintergrund auch interessiert. Wir haben heute Samstag, wo wir das Ganze aufnehmen. Ne? Sonntags kommen immer die Folgen raus. Und gestern, also am Freitag, hat die Denise mir ein super liebes Kompliment zu meinem Podcast gemacht. Und ich lese ja alle Nachrichten wirklich immer auch durch, also auch selber, obwohl ich Leute im Team habe, aber so gerade Insta-Nachrichten mir immer sehr wichtig, die selber zu beantworten. Und dann gucke ich mir auch die Profile meistens an und dann sehe ich so, ach krass, das ist aber eine inspirierende Person. Da quatsche ich doch direkt mal, ob sie nicht in den Podcast kommen möchte. Und da hat sie spontan zugesagt, was mich sehr gefreut hat.
Yes, das Lustige ist, ich habe auch erst am Donnerstag angefangen, deinen Podcast zu hören, weil ich da erst drauf gestoßen bin, weil ich was Explizites gesucht habe und da bin ich drauf gekommen, habe den Donnerstagabend komplett mal durchgehört, also nicht komplett, aber schon ein paar Folgen und dann Freitag und dachte mir, komm, ich gucke ihn mir mal einfach auf Instagram an, lass mal einen Kommentar da.
Ja, Wahnsinn, wie cool. Wonach hast du denn gesucht?
Um ehrlich zu sein, habe ich eine Meditation gesucht bezüglich sexueller Energie. Ah. Um mal auf das Spirituelle zu gehen, genau, das hatte ich gesucht und dann ist mir da deine Folge aufgemacht und dann bin ich so auf deinen Podcast gekommen,
Ja, pass auf, dann kriegst du auch direkt ein Geschenk von mir, dass du hier jetzt in dieser Folge bist. Ich schenke dir nämlich gleich die Meditation dazu.
Oh, danke schön.
Da gibt es nämlich eine extra Meditation und wenn wir da gerade schon in dem Thema sind, ja, habe ich schon, ich meine, du hast die Podcast-Folge gehört, aber ich kann es immer nur wieder betonen, sexuelle Energie ist der Transformator unserer Zeit. Wenn wir den nutzen und wir den nicht im Keim schon ersticken, weil uns immer eingeredet wird, wenn man permanent eine hohe sexuelle Kraft hat, wäre das was Schlechtes, dann manifestierst du dir alles, was du willst. Ne? Was hast du denn für Erfahrungen damit gemacht? Also wie kamst du darauf, das zu suchen? Wo hast du das her, das Wissen?
Also ich bin generell eh schon eine sehr, sehr spirituelle Person.
Ah ja.
Und ich weiß nicht, ob dir vielleicht ein Maxim Mankiewicz auch was sagt.
Ja, klar.
Genau. Und durch ihn bin ich halt auch eine gewisse Persönlichkeit bekommen, die jetzt mittlerweile auch meine Mentorin in dem Bereich ist. Mhm. Und ich glaube, Leute, die spirituell sind, die können das vielleicht nachempfinden. Irgendwann hast du das Gefühl, okay, dein altes Ich wurde natürlich schon längst begraben, aber dein neues ist noch nicht ganz ausgebildet. Mhm. Und irgendwann bist du vielleicht an so einem Punkt angekommen, wo du meinst, ich trete gerade so ein bisschen auf der Stelle, ich komme nicht weiter. Und deswegen habe ich mir eine Mentorin gesucht, die mich dahingehend ein bisschen begleitet. Und die hat auch ihre eigenen Events und ich liebe ja diesen Energieaustausch mit anderen Menschen. Und da war dann auch einer, der mir einfach gesagt hat, genau das fehlt dir gerade. Du bist gerade nicht in deiner sexuellen Energie. Und das brauchst du gerade auch, wenn du beispielsweise jetzt im Network weiterkommen möchtest oder. Und das merke ich natürlich auch selber bei mir, dass mir das gerade fehlt. Genau. Ich hatte dann auch einfach eine Session mit ihr diese Woche und wir hatten auch nochmal darüber gequatscht. Und ich dachte mir, ich muss jetzt mal aktiv nochmal nach einer Meditation suchen und das noch mehr in meinen Alltag integrieren, damit ich wieder in meine Kraft komme. Weil ich spüre, rückläufiger Merkur und so, ich bin gerade absolut nicht in meiner Kraft.
Ja, krass.
Genau, so kam es im Endeffekt dann dazu, dass ich das so explizit gesucht hatte und dann auf deine Folge gestoßen bin.
Ach, krass. Ja, guck mal. So kommt eins zum anderen. Ich kann dir sagen, wenn du die Meditation machst, das geht ja wirklich darum, die sexuelle Energie zu transmutieren, die unten aus den Energiezentren hoch in die Zirbeldrüse zu ziehen. Genau. Da schlackerst du mit den Ohren.
Ich bin sehr gespannt, weil du hast ja auch in der Folge diese Atemtechnik nochmal sehr betont und auch eine Anleitung gegeben. Und ich bin tatsächlich auch schon mal auf diese Atemtechnik gestoßen, aber es war nochmal ein schöner Reminder für mich. Ach, guck mal hier, dass wir das auch nochmal machen. Ja, geil. Schön nochmal ins Bewusstsein geholt, ist sehr gut.
Ja, du wirst, das wird dich freuen. Vor allem, wir bauen da ja, oder ich mache das ja selber, baue da ja noch die binauralen Beats rein. Das heißt, du hast nochmal ein etwas tieferes, transzendentales Erlebnis, weil du einfach die Gehirnwellen weiter runterfährst. Ja. Und direkt danach kommt halt die Zukunftsmeditation. Die hängt direkt da dran, weißt du? Das heißt, du nutzt die Energie direkt, lässt sie nicht irgendwie im Äther versinken, sondern du kannst sie direkt mitnehmen. Ja, aber cool. Also erstmal, dass du schon in so jungen Jahren, also viel älter bin ich jetzt auch nicht, aber ne, das ist ja trotzdem nicht üblich, sagst, ich suche mir bei meinen eigenen Themen dann eine Mentorin, die da ist, wo ich gerne mal hin möchte, um den Weg zu gehen.
Genau.
Finde ich klasse. Aber... Ja, sorry.
Nee, alles gut, gar kein Problem. Ich denke, so geht es eigentlich vielen Leuten, die natürlich im Leben auch schon so einiges durch haben, auch in jüngeren Jahren, dass sie sich dann einfach halt mehr für die Bewusstheit entscheiden. Also jedes Mal, wenn ich Leute treffe und die halt so ein bisschen erzählen, hast du es immer wieder, dass sie eher auf diese spirituelle Schiene gehen und halt merken, da gibt es halt noch viel, viel mehr, gerade auch was unser irdisches Sein betrifft. Also warum sollte man genau diese Mittel, die im Endeffekt auch alle erfolgreichen Menschen, wenn man mal so bedenkt, auch nutzen, warum sollte man nicht selber das Ganze auch praktizieren?
Das ist krass, ne? Das wissen ja wenige Leute, aber die meisten oder der Großteil der ganz erfolgreichen Leute sind ja wirklich hochgradig spirituell, ne?
Ja, ja. Aber viele gehen halt. Retweets. Genau, total. Aber viele gehen halt damit gar nicht mal so stark ins Außen. Also schon. Finde ich, wenn man jetzt sich ein paar anguckt, aber das mag ich halt beispielsweise bei dir auch und an deinem Podcast, dass du halt auch sehr, sehr offen darüber sprichst, das halt auch präsentierst und halt auch nicht nur auf die kognitive Ebene gehst, sondern wirklich auch über das Emotionale da sprichst. Das finde ich halt sehr
cool. Ich denke einfach, dass, also das ist meine Aufgabe hier, weißt du? Das ist meine Aufgabe, deswegen gehe ich den Weg. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Stars und Sternchen sich wahrscheinlich damit zurückhalten, weil es noch nicht so salonfähig ist, noch nicht so massentauglich. Ne? Und viele könnte das vielleicht abschrecken, wenn man sagt, wenn die jetzt behaupten, ich habe meinen Erfolg, klar, mit Blut, Schweiß und Tränen, aber irgendwo auch durch die Spiritualität angezogen, dann könnten natürlich viele sagen, oh Gott, okay, von dem gucke ich mir keinen Film mehr an, der nicht mehr alle Latten am Zaun. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen, ja, als Humbug abgetan, finde ich, in der Gesellschaft. Mhm. Aber gerade diese neue Zeit, dieses neue Bewusstsein ist ja jetzt sehr, sehr stark im Kommen und immer mehr Menschen sind sich auch dessen bewusst, dass jetzt einfach sehr, sehr stark dieser Wandel stattfindet. Und ich glaube, in den nächsten Jahren kann man effektiv wirklich die meisten Leute auch dazu bewegen, einfach mal das Denken komplett umzuswitchen. Mhm. Und dann halt wirklich einfach mal ins Fühlen zu kommen.
Absolut. Genau. Bin ich voll bei dir. Mega geil. Aber lass uns doch mal ein paar Tage zurückspulen. Das ist ja interessant. Ich habe ja gerade erst im kurzen Vorgespräch hier erfahren, dass du in der Schauspielbranche tätig bist. Erzähl mal, wie kam es dazu? Wie lange machst du das schon? Berlin Tag und Nacht? Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder hier, zumindest mal von gehört. Yes. Hau mal raus.
Okay, also im Endeffekt ist es gar nicht so spektakulär. Das war früher die Lieblingsserie meiner Schwester. Ich habe einmal einen Ausschnitt gesehen, ich dachte mir so, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja. Und irgendein Impuls hatte damals schon aus mir gesprochen, komm, die suchen da irgendwie Leute, bewirbst du dich einfach mal. Und dann war das echt so, ich habe mich beworben, ich hatte 3 Komparsenrollen und dann nicht ganz eine Woche nach meinem Abiball kam ein Anruf, ey, hättest du nicht Bock, eine längere Rolle zu spielen? Und
krass. Ja, von heute mal, nach deinem Abiball, da warst du 18 oder hast du ein bisschen später Abi gemacht?
Nee, da war ich 18, 19, genau, 18, 19.
Okay, das ist jetzt schon einige Jahre her.
Ist schon einige Jahre her, genau. Genau, Abiball war 2014, genau. Krass. Und 2014 habe ich auch bei Berlin Tag und Nacht angefangen. Da hieß es dann, jo, hast du Bock, eine längere Rolle zu spielen? So, ja, klar, kann man probieren. Du müsstest morgen den Vertrag schon unterschreiben. Ich so, okay, let's fetz. Kann man ja nicht machen. Einfach mal ins kalte Wasser springen, ne?
Ja, absolut.
Genau, und seitdem bin ich im Endeffekt schon dabei, ja.
Krass.
Immer noch, genau.
Okay, und da kann man scheinbar von leben, ja? Von Rollen im deutschen Fernsehen, ne?
Ja, klar, also das ist natürlich auch so, ich habe da halt ein Angestelltenverhältnis, ist natürlich nochmal ein bisschen anders, als müsste ich jetzt Projekte jedes Mal suchen. Es ist schon so ein bisschen wie eine kleine Fließbandproduktion, weil es wird ja wirklich jeden Tag, Montag bis Freitag produziert und halt auch ausgestrahlt.
Okay, so läuft das, ja, spannend.
Ganz genau. Und also es ist für mich halt wie ein normaler Job, klar, für die einen halt natürlich nicht, für die einen ist es was Besonderes, aber ich mittlerweile nach all den Jahren, es ist ein cooler Job, es ist kein klassischer 9-to-5-Job, hat trotzdem auch schon, ja, seine Grenzen, sag ich mal, also es kann auch schon gut anstrengend sein, aber es ist ein toller Job, man kann von leben
Ja. Ja, krass. Okay, das bedeutet, wohnst du auch in Berlin?
Ja, ich bin sogar gebürtige Berlinerin.
Oh, hört man aber nichts von.
Ich gebe Berlin, es geht auch anders.
Ich hatte nämlich letztens die Janette hier im Podcast, da haben wir so über Gold und Wertanlagen gesprochen und die ist auch Berlinerin, die hat sie mich auch arg zusammengerissen. Wenn ich mit ihr aber so Boises hin und her schicke, dann lässt sie die Berlinerin immer raus.
Ja, manchmal ist es, also ich Berliner jetzt nicht ganz so streng wie die Ur-Berliner, aber manchmal kommt es dann doch schon ein bisschen mehr raus, je nachdem.
Ja, krass, krass. Und wenn jetzt, ich sag mal, ihr habt mit Sicherheit auch Schauspieler, die jetzt nicht aus Berlin kommen, die müssen dann schon nach Berlin ziehen für so eine Rolle, oder?
Yes, absolut.
Macht ja sonst keinen Sinn.
Ja, das macht sonst keinen Sinn. Also wie gesagt, wenn wir wirklich von Montag bis Freitag produzieren, dann je nachdem, wie lange die Rolle natürlich angelegt ist, müssten sie schon in dem Zeitraum nach Berlin ziehen, ja. Mhm.
Interessant. Und wenn man sich jetzt so eine Staffel anguckt, da ist ja ein roter Faden drin. Seid ihr da als Schauspieler an der Erstellung auch beteiligt des Drehbuchs oder seid ihr wirklich nur da und kriegt dann ein Skript in die Hand und dann wird gesagt, das lernt ihr jetzt für die nächste Zeit?
Ich sag mal so, man kann schon äußern, wenn man gewisse Ideen hat. Ob das dann umsetzbar ist, je nachdem, wie die Story sich aktuell so verhält, muss man halt schauen. Aber ansonsten kriegst du halt einfach das Skript und dann Thema. Also kriegst du natürlich vorher noch vorgestellt und dann.
Dann wird gelernt. Dann das finde ich ja ganz spannend. Für mich auch als Speaker, also der ja auf Bühnen geht, Keynotes hält, da darf ich ja auch ganz viel auswendig lernen. Und wie machst du das? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil ich das immer sehr bewundere. Ich bin ein Mensch, der auch wenn er sich Kunst anguckt, und Schauspiel ist ja irgendwo eine Kunst, absolut. Ich schaue mir nicht immer nur stumpfen Film an, sondern ich gucke wirklich, wie fühlt sich der Schauspieler in die Rolle ein? Dann stelle ich mir wirklich auch die Frage, wie ist das dann im Privatleben? Übernimmst du eine Rolle da auch teilweise so ein bisschen? Hol uns da doch gerne mal ab.
Also mittlerweile bin ich da tatsächlich sehr abgestumpft, was das betrifft. Ich lese meine Szenen hauptsächlich direkt, bevor ich sie drehe. Weil ich das irgendwie ein bisschen natürlicher finde, weil ich finde das sonst immer so ein bisschen verkrampfter. Ich habe mir früher natürlich die Szenen viel, viel früher vorbereitet, aber irgendwie war das dann so, dann hast du schon so eine gewisse Vorstellung, wie das ablaufen soll, aber du steckst da nicht in deinen Drehpartnern drin. Das kommt ja auch noch dazu. Klar, du weißt vielleicht im Endeffekt, wie sie so agieren, aber ich bin einfach nochmal viel spontaner, wenn ich das direkt vor der Szene mache. Und früher habe ich das tatsächlich teilweise echt mit nach Hause genommen, je nachdem, also gerade auch, wenn ich sehr emotionale Szenen über einen gewissen Zeitraum sehr intensiv gespielt habe. Mittlerweile kann ich das eigentlich sehr, sehr gut abschotten, also da habe ich sehr gut gelernt, mit umzugehen.
Also kannst du wie einen Schalter umlegen, ja. Und Abfahrt.
Und Abfahrt, das, genau.
Weil ich habe mal, glaube ich, wer war das, ich glaube von Leonardo DiCaprio mal ein Interview gelesen, da sagt er, dass das auch seine Beziehungen schon belastet hat teilweise, weil er diese Rolle halt mit nach Hause trägt. Ne, so eine Filmproduktion, klar, die ist natürlich auch mega aufwendig. Mhm. Und dass sie aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommt teilweise. Kannst du dir das vorstellen, dass das bei einigen Leuten so ist?
Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also wie gesagt, klar, Film ist natürlich noch mal viel, viel anspruchsvoller, sag ich mal, jetzt einfach mal so. Mhm. Aber das klappt schon gut. Also ich glaube, wenn du wirklich dich sehr doll darin versinkst und dementsprechend halt auch wirklich extrem, also es gibt ja auch ein wirklich emotionales Spiel, wo du richtig in die Emotionen reingehst. Es gibt aber auch ein technisches Spiel, wo du einfach nur weißt, okay, ich müsste das und das tun, damit die Leute denken, ich würde das gerade fühlen. Ja. Wenn du halt natürlich richtig reingehst, klar, kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass du es dann irgendwann mit nach Hause nimmst und dass dementsprechend auch dein Privatleben drunter leidet, absolut.
Ja, krass. Und wenn wir gerade beim Thema Privatleben sind, wie ist das denn mit so Kussszenen, Sexszenen? Da frage ich mich ja immer, vielleicht kannst du mich da mal abholen.
Ja.
Wie machen die das so? Ich meine, das sieht ja wirklich aus wie echter Sex teilweise. Mhm. Liegen die dann wirklich nackt aufeinander oder haben die da irgendwas zwischen? Oder also da bin ich ja immer sehr, sehr interessiert, wie sowas abläuft.
Also ich glaube, viele Schauspieler machen das natürlich auch komplett nackt. Ist aber natürlich ein Ermessen, das, was du fühlst, ja.
Ja.
Bei uns ist es so, du hast halt die Option, dass du dann so eine gewisse Nacktwäsche halt hast, also so nudefarbene Unterwäsche, die du halt anziehen kannst.
Aha.
Oder anziehst. Es wird ja bei uns alles auch direkt geblurrt, also du darfst ja auch bei uns durch den Jugendschutz einfach gar nichts sehen.
Mhm.
Aber ansonsten, also klar, im Film, je nachdem mit den verschiedenen Schnitten und Einstellungen, kann ich mir schon trotzdem gut vorstellen, dass sie dann auch komplett nackt sind, ja.
Das musst du als Partner zu Hause auch abkönnen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe einen Ex-Freund, der fand sowas beispielsweise gar nicht gut.
Nee?
Nee, gar nicht. Ich meine, du machst es vor der Kamera natürlich viel, viel anders als im Privatleben. Verständlich. Aber der alleine, ich glaube, die Vorstellung alleine bei ihm war so, ich küsse einen anderen. Nee. hat ihm nicht
gefallen. Krass. Kam das denn dann mal vor in der Zeit? Also hast du da Rollen, wo du mal jemanden irgendwie küssen musst oder so?
Ja, ich habe das tatsächlich. Also ich habe jetzt schon seit einigen Jahren Spielpartner, einen immer den gleichen. Und ja, klar, küsst du halt nebenbei, natürlich.
Ganz normal. Und da, ich will da nicht zu privat rein, aber irgendwie auch doch schon. Kann man so eine Rolle, also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, über Jahre spiele ich mit einer Frau eine Beziehung. 9-to-5, also nicht klassisch 9-to-5, aber wirklich jeden Tag. Wie ist das? Also macht das was mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu diesen Menschen oder ist da auch ein ganz klarer Cut drin, so eine Trennung?
Also ich mag meinen Spielpartner privat sehr doll. Ich mag ihn menschlich alles, aber das ist für mich halt wirklich einfach rein beruflich. Okay. Also natürlich hat es auch zwischendurch schon gehabt, dass sich gerade bei uns Spielkollegen im Endeffekt ineinander verlieben, ja?
Ja, das denke ich mir nämlich.
Hast du natürlich, klar, die Chance besteht immer. Aber da er beispielsweise auch überhaupt nicht mein Typ ist, würde es bei mir gar nicht passieren.
Okay. Ich dazu sagen, ja. Aber die Gefahr so von Kollegen, so kennst du das, ist mit Sicherheit gegeben, oder?
Natürlich, klar.
Ja, oder Gefahr ist das falsche Wort, aber die Möglichkeit.
Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
Ja, ich stelle mir schon sehr, sehr, sehr intensiv vor, das Ganze. Also wenn ich mir mal vorstelle, wenn ich zum Beispiel ein Retreat gebe, das geht 3, 4, 5 Tage.
Ja.
Das ist ja schon so intensiv, du schmilzt ja so mit den Menschen zusammen. Da sage ich immer, wenn das noch ein paar Tage länger geht, dann werden hier wahrscheinlich alle nackt und irgendwie wird das völlig ausarten, das Ganze. Deswegen begrenze ich immer auf ein paar Tage. Damit es nicht eskaliert.
Muss ich wohl mal vorbeikommen. Könnte spannend.
Ja, immer gerne. In Thailand das nächste Mal.
Oh, sehr gerne.
Im Juli.
Juli im Thailand, oh, voll schön.
Ja, haben wir sogar noch 2 Plätze frei. Also falls du da irgendwann mal drüber nachdenkst, sag mir gerne Bescheid.
Mach ich, auf jeden Fall.
Ja. Spannend. Ja, pass auf, wir gehen mal weiter in der Reise. Also ich könnte mit dir, ich hätte noch 5000 Fragen jetzt, aber die stelle ich dir mal so und dann gebe ich es an die Community weiter.
Machen wir.
Finde ich mega. Und jetzt bist du in diesem ganzen... die haben wir nicht beantwortet. Wie machst du das mit Auswendiglernen? Das ist wirklich eine Frage, die mich interessiert. Wie machst du das?
Also wir haben tatsächlich jetzt kein geskriptetes Dialog. Also da ist nicht, du musst jetzt genau diesen Satz so wiedergeben, wie es ist, sondern es ist eher so wie eine kleine Kurzgeschichte erzählt. Deswegen sind wir da schon relativ frei.
Okay, das macht es natürlich dann, wenn du nicht improvisieren könntest, wird es wahrscheinlich schwerer machen, aber es wirkt wahrscheinlich authentischer, oder?
Ja, schon. Wobei ich auch ein Mensch bin, selbst wenn es geskriptet ist, ich hatte nie Probleme, mir Texte zu merken. Also selbst damals in der Schule, ne, wenn man jetzt irgendwie auswendig lernen musste, ich direkt am nächsten Tag, ich so, okay, hier, ich melde mich, bin bereit. Also
ah, krass.
Das ging immer. Und im Endeffekt, so öfter du eine Szene halt drehst, umso lockerer und leichter wird es auch.
Ja, okay, klar. Wie oft drehst du dann so eine Szene, bis die sitzt? Oder ist es wahrscheinlich zwischen 1 und 10 Mal? Oder kann man das irgendwie sagen?
Es ist komplett unterschiedlich. Ich glaube, bei uns ist es so zwischen, 2 und 5, 6 Mal, je nachdem.
Mhm. Ja, cool. Spannend. Mhm. Ja, finde ich wirklich sehr interessant. Mega. Vor allem, dass du das schon in so jungen Jahren für dich entschieden hast, ja komm, dann mache ich jetzt nicht eine klassische Ausbildung nach dem Abi, sondern geh einfach da direkt mal rein und guck, was draus wird. Für dich als Hörer zu Hause, du wirst es nicht glauben, aber die Denise sagt vorhin zu mir, sie wäre aufgeregt. Wegen einer Podcast-Aufnahme. Und jetzt sagst du mir dann im zweiten Satz, dass du seit 10 Jahren schon vor der Kamera stehst. Da bist du aber nicht aufgeregt dann, aber hier jetzt schon.
Viele glauben ja auch immer nicht, nee, da bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Aber ich bin auch so ein Mensch, Fotoshootings mag ich gar nicht. Ich mag ein Big Bild vor der Kamera 1A, wirklich. Aber Fotoshootings, da bin ich echt so wie so ein kleiner Klops und denke mir so, wie soll ich jetzt hier stehen, was soll ich machen?
Ja, krass, okay.
Ja.
Okay. Ja, interessant. Aber jetzt wirkst du wirkst auf jeden Fall nicht aufgeregt. Also das kann ich dir sagen.
Ich bin auf jeden Fall ein bisschen entspannter als davor, ja.
Gut, das ist schön.
Wird auch an deiner Energie liegen.
Danke. Das ehrt mich. Sehr gerne. Ja, dann ging dein Leben ja weiter. Dann hast du ganz viel in Berlin gehangen und Schauspiel gemacht. Und dann hast du irgendwann so eine Stimme in dir gehabt. Ich erinnere mich jetzt so an unser Gespräch 2021 rum, wo du gesagt hast, da geht bestimmt noch mehr. Ich interessiere mich auch für Finanzen. Auf deinem Kanal habe ich direkt gesehen, Money Mindset, damit kriegst du mich ja. Erzähl mal, was ist dann passiert?
Ja, also im Endeffekt, klar, ich habe mich so ein bisschen aus schweren Zeiten gekämpft, auch was Mindset und Depression und so betrifft. Und sobald du dich halt wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, hast du halt auch gewisse Themen, die halt immer wieder aufkommen. Und ich finde, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, ist schon sehr eng getaktet. Gerade wenn du auch so auf den Bodo Schäfer und so kommst, ne, man kennt es einfach. Und hatte halt früher natürlich auch viele Kooperationspartner, hatte dann auch so ein Influencer-Business Und was passiert hier natürlich in Deutschland? Du zahlst Steuern. Wenn du dich mit dem Thema natürlich nicht auskennst, siehst du einfach nur, wie dein Geld die ganze Zeit von dir wegfließt.
Aha.
Man kennt es halt einfach, genau. Und dann war das natürlich auch so, ja, hier Steuernachzahlungen, rückläufige Vorauszahlungen und. Und dann denkst du, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich mich halt einfach mit der Thematik ein bisschen mehr beschäftigt und bin halt auch einfach aufs Trading gekommen.
Okay.
Und,
also den Handel mit Aktien, ne?
Nicht genau.
Trading, Handel mit Aktien, okay.
Genau, beispielsweise mit Aktien oder halt im Kryptobereich oder Forex, nachdem. Und bin dann halt auch aufs aktive Daytrading gekommen, habe mich dann da so ein bisschen im Volumetrading aufgehalten, sag ich mal, mich damit ein bisschen beschäftigt. Klar, danach kam erstmal nochmal direkt Mindset, weil dann bin ich eher in die Richtung NLP gekommen.
Also
linguistisches Programmieren, habe mich damit erstmal beschäftigt. Und so kam das Ganze, also wirklich durch dieses Business, durch dieses Influencer-Business, wo ich gesagt habe, es kann es doch nicht sein, dass ich hier nur Steuern zahle und dann auch nicht gerade wenig.
Ja, ja, absolut. Das tut weh. Kann ich dir Lieder von singen? Kann ich dir Lieder von singen? Ja, spannend. Und jetzt hast du dich dann so ein bisschen in das Thema Trading eingelesen. Für dich als Hintergrund, ich bin da ja auch sehr aktiv.
Ja, das habe ich ein bisschen mitbekommen beim Podcast.
Hast du ein bisschen mitbekommen, ne? Genau. Was ich den Leuten immer, ich warne die immer vor Daytrading, weil es gibt einfach Statistiken darüber, dass die, ja, mindestens 95% der Anleger damit nicht erfolgreich sind, ne? Also eine Handvoll, die damit erfolgreich sind. Wie ist so deine Einschätzung?
Das Problem ist einfach, viele gehen wirklich blind in den Markt. Die sehen, okay, alles klar, hier ist vielleicht eine kleine Bewegung, die in den Markt gerade long geht, also sprich, der Markt steigt, steige ich doch mal direkt ein und am besten mit allem, was ich habe. Ja. Sobald du aber nicht wirklich eine richtige Strategie hast, finde ich das Ganze sehr schwierig. Ich meine, man kann das Ganze erlernen, ja. Es gibt aber auch einen Haufen Informationen, gerade auch im Internet, die du einfach nicht brauchst in den Märkten, die so confused sind, wo du auch eigentlich nur verlieren kannst, finde ich. Weil du kriegst da so einen Overload an Informationen, dass du wirklich eher, ja, gestoppt darin wirst, erfolgreich zu sein. Aber ich finde, und das ist, ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben, das meiste Geld liegt einfach an den globalen Finanzmärkten, was man sich holen kann.
100%. Und ich bin auch der Meinung, jeder, der da nicht mit reingeht, der verpasst einfach eine riesengroße Chance. Ne?
Absolut, absolut. Das ist ja wirklich dieses klassische Zitat, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit.
Ah, das habe ich letztens noch hier irgendwo gesagt. Ja, ja, ja.
Da ging es
aber um künstliche Intelligenz,
ja.
Weil ich bilde auch Gesundheitscoaches weiter zu Unternehmern.
Ja.
Und da sage ich immer, pass auf, entweder ihr geht mit der Zeit jetzt und digitalisieren, KI und so weiter, oder ihr geht mit der Zeit. Dann seid ihr einfach nicht mehr der Rede wert und das dauert nicht mal mehr ein Jahr, dann ist die Kiste gegessen. Ne? Ja. Was ich den Leuten aber auch immer sage und das für dich zu Hause, ich bin ein absoluter Freund davon, wenn es jetzt so wirklich zu unterscheiden, weshalb tue ich das Ganze? Ne, wenn du jetzt sagst, Altersvorsorge, dann reicht wirklich meiner Ansicht nach, meiner Philosophie nach, ein passiver ETF-Plan, ne, wo du dir Geld monatlich drauf und dann hast du einen Cost-Leverage-Effekt, ne, kaufst mal günstig, mal teuer ein und hast im besten Fall eine gute Altersvorsorge. Ne. Aber Daytrading ist ja dann doch jetzt eher, um eine schnelle Mark zu machen, auch hier und da. Ne?
Yes, absolut, genau. Also klar, Daytrading ist ja natürlich eher aktiv, dass du gerade wirklich was an deinem Einkommen verändern willst und ist halt wirklich einfach auch kurzfristig gesehen. Also nicht dieses langfristige, wie beispielsweise so ein Sparplan oder wenn man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt Krypto halten oder beispielsweise auch Swing Trades. Swing Trades sind ja auch so eher über mehrere Tage bis hin zu Wochen, Monate, je nachdem.
Ja, davon habe ich auch einige laufen.
Sehr gut, sehr. Wie lief eigentlich der Nasdaq-Trade?
Gestern, der lief richtig gut. Der ist richtig abgegangen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Also gerade auch, weil du ja vorhin noch meintest, so Money und Mindset, also das ist auch nochmal ein Grund, um nochmal ganz kurz auf die Frage zu, also auf das zurückzukommen, dass viele nicht erfolgreich werden. Viele haben halt auch wirklich einfach nicht das richtige Money-Mindset, ne? Die gehen halt natürlich viel zu sehr mit Emotionen in den Markt halt wirklich rein. Also das, was ich auch kurz angeteased habe, dass sie halt gerade sehen, okay, der Markt steigt, ich steig mal nochmal schnell ein, ja. Spielt halt wirklich alles sehr, sehr eng zusammen. Ja.
Ja, ja. Dann lass uns doch mal bei dem Thema direkt bleiben. Wenn wir jetzt beim Thema Mindset sind, Money Mindset, da ist ja erstmal egal, ob wir jetzt über Trading in irgendwelchen Bereichen sprechen oder ob wir über einen Businessaufbau sprechen oder. Was hat sich denn bei dir in deinem Money Mindset verändert, wenn du dich jetzt mal, sag mal, zu Anfang deiner Schauspielkarriere zurückversetzt bis heute? Ich bin so ungefähr 10 Jahre. Was ist da passiert?
Also ganz, ganz stark mein Konsumverhalten natürlich. Klar,
okay, sobald du halt einfach
bewusster an vielen Dingen bist, merkst du halt auch, du brauchst nicht jeden Scheiß, um glücklich zu sein. Ja?
Mhm.
Und dahingehend alles, was da für mich eh Ballast ist, und habe ich einfach komplett rausgeworfen. Also früher war ich auch immer so, ich muss auch ganz viele Klamotten haben, typisch Mädchen, ja. Ich muss jetzt jeden Tag da und da shoppen und hier ein Paket nochmal bestellen. Und wenn du halt wirklich merkst, das brauchst du gar nicht, um glücklich zu sein, und dich einfach mit den richtigen Fragen beschäftigst, was dich überhaupt glücklich auch macht, dann merkst du dahingehend natürlich auch, dass du einfach, ja, das Geld nicht unnütz ausgibst. Und ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und
ja, also okay, also Punkt eins, pass mal kurz zusammen. Du hast dein Konsumverhalten verändert, bedeutet das Geld nicht mehr rausgeschossen für Dinge, wo nichts zurückkommt, sondern dann eher in Investitionen gegangen. Und dann hast du gerade was ganz Wichtiges so beiläufig gesagt, aber da steckt ganz, ganz viel Macht drin. Du hast angefangen, dir andere Fragen zu stellen.
Absolut.
Was sind das denn für Fragen? Also was für Fragen hast du dir auf einmal gestellt? Ich kann mir gut vorstellen, als du noch mehr konsumiert hast, hast du dir eher gefragt, welches Kleidungsstück könnte ich mir jetzt noch kaufen, was mich dann irgendwie happier macht, wenn ich es anziehe? Wie sehen die Fragen heute aus?
Heute sehen eher die Fragen aus so, was macht mich eigentlich aus? Das war auch früher mal so ein kleiner Konflikt auch mit meinem aktuellen Job, mit der Schauspielerei und meiner Rolle. Weil klar, wenn du die ganze Zeit eigentlich produzierst, dann fragst du dich halt auch, was bin ich, was ist meine Rolle?
Da ja, hast du ja, krass.
Auch mal so eine kleine Identitätskrise in Anführungsstrichen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Genau, dann ist einfach dieses so, was macht mich aus, wo will ich hin, was macht mich eigentlich glücklich? Das sind so Themen, finde ich, die so essentiell sind. Also was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, wo will ich im Leben hin? Mhm. Das sind, glaube ich, auch Fragen, die sich viel zu wenig Menschen stellen. So, oder auch das gerade auf die spirituelle Ebene, was ist mein Seelenplan, warum bin ich hier, was soll ich eigentlich weitergeben, was darf ich weitergeben?
Absolut.
Und das sind wirklich einfach so diese gängigen Fragen immer wieder, die ich mich stelle.
Das ist ja spannend. Ne? Bei mir geht es ja immer wirklich auch um den wissenschaftlichen Aspekt der Spiritualität und von ganz banalen Dingen, wie sich andere Fragen zu stellen. Ne? Und da habe ich mal eine ganz eigene Folge drüber gemacht, aber es passt hier gerade super rein, ne? Für dich als Hörer zu Hause. Wenn wir uns Fragen stellen, dann finden wir immer Antworten. Das ist ja das Schöne. Unser Gehirn ist der hochleistungsfähigste Computer, den wir im Universum haben. Und auf jede Frage, das ist eine Sache, die ich dir schwören kann, findet der eine Antwort. Das bedeutet, wenn du dir Fragen stellst, die zwangsläufig in einer Negativantwort enden, dann wird das irgendwo dein Leben bestimmen. Ne? Und das bedeutet, wenn du dir jetzt Fragen stellst, wie zum Beispiel, was ist eigentlich meine Daseinsberechtigung in diesem Universum? Oder ne, wenn ich eine Rolex sehe, ne, und dann mich nicht frage, boah, krass, wieso hat der eine Rolex und ich nicht? Dann fragst du dich zum Beispiel, was kann ich jetzt tun, um dahin zu kommen, diese Rolex zu bekommen? Und dann kriegst du Antworten. Und das ist in deinem Gehirn wie eine Erfahrung, die du machst. Dein Gehirn interessiert nicht, ob du diese Erfahrung im Außen machst oder im Innen. Und daraufhin gehend produzierst du wirklich neue neuronale Verzweigungen im Gehirn, die dir diese Antworten immer schneller liefern werden. Dann kriegst du irgendwann wirklich Antworten darauf, welchen Weg du jetzt einschlagen darfst, um an dein Ziel zu kommen. Deswegen, du hast das jetzt so beiläufig erwähnt, aber das ist existenziell wichtig, ne? Gerade auch fürs NLP, für die ganze linguistische Programmierung. Ganz, ganz stark, ja, Wahnsinn. Hast du noch ein paar Power-Fragen, die du dir so stellst, die du uns hier mit auf den Weg geben kannst?
Ach, prinzipiell finde ich eh, man sollte alles mal so ein bisschen hinterfragen.
Ja, wahrscheinlich.
aber auch gerade im Allgemeinen, wenn man wirklich vorankommen will, würde ich mir halt auch so Fragen stellen, was ist für mich Erfolg? Was ist beispielsweise für mich Freiheit? Was bedeutet Geld für mich? Und,
gute Frage, ja.
Weil viele haben halt wirklich immer so eine Verallgemeinerung, aber finde einfach eher heraus, was bedeuten die Dinge für dich. Weil dann
was bedeutet es denn für dich, Denise?
Freiheit?
Geld. Nee, Geld gerne mal. Bleiben wir mal beim Geld.
Geld ist für mich wirklich einfach Energie, die fließen darf. So, Geld muss einfach fließen. Geld darf vor mir fließen, Geld darf zu mir fließen. Geld ist einfach Energie. Ich sehe das jetzt gar nicht so als, weiß ich nicht, also klar, es ist ein wichtiges Mittel, weil, sind wir mal ehrlich, alles im Leben kostet Geld. Also wir brauchen es einfach. Also können viele Leute natürlich drüber lachen und das auch wahrscheinlich nicht unterschreiben, aber es ist so. Aber Geld ist, ja, einfach Energie, mehr nicht.
Geld ist Energie, ja. Hast du schön gesagt. Das heißt, Energie muss fließen, um im Fluss zu bleiben und auch wieder zu dir zu kommen, ne?
Ganz genau. Einfach ein klassischer Handel. wenn man das mal so sieht.
Ja. Mit dem Universum, ne? Du machst einen Handel mit dem Universum, ganz schön. Und wie jetzt, ne, wir wollen ja auch immer einen Praxistransfer haben. Das ist klar, wir sagen das, Geld ist Energie. Wie äußert sich das bei dir? Also wie gehst du da wirklich in deinem realen Leben mit um? Wenn du sagst, das muss fließen, wie fließt das bei dir?
ehrlich gesagt versteife ich mich gar nicht so extrem aufs Geld, weil viele merken ja, wenn man sich so auf das Geld versteift und immer nur sieht, ich muss das zahlen, hier kommt Rechnung rein, dann merkst du ja wirklich, das Geld fließt von dir hinweg. Mhm. Und ich habe halt einfach dieses Urvertrauen, es ist alles da. Es ist alles da, was ich brauche. Und im Endeffekt, ich arbeite ja stetig daran, dass es sich vermehrt, also dass es halt auch für mich arbeitet. Und es ist halt wirklich, ja, es klingt so plump, aber es ist einfach dieses Vertrauen. Ne?
Mhm. Urvertrauen.
Es ist wirklich einfach dieses Urvertrauen, genau. Und gerade wenn man halt auch mit der Zeit geht und sagt, okay, ich möchte das Geld halt auch investieren, so, dann siehst du ja auch, dass es sich vermehrt, wenn du natürlich die richtigen Assets hast und wenn du einfach das richtige Wissen hast.
Absolut.
Ja.
Das absolut. Das steht übrigens hier an meinem Vision Board auch dran. Das Universum sorgt für mich.
Genau.
Und ich bin im Urvertrauen.
Ja, wichtig.
Da geht es nämlich drum, ne?
Ja, und Urvertrauen bestimmt ja im Endeffekt alles. Sei es Geld, sei es Liebe, Beziehungen, also das ist ja wirklich alles.
Absolut, absolut. Ja, total. Jetzt sind wir nochmal bei dem ersten Punkt. Wir sind ein bisschen abgedriftet.
Sorry.
Nee, liegt ja auch an mir. Also das ist ja auch super spannend. Und meine Aufgabe ist ja auch, diese Sätze, die du nur so erwähnst, die aber so wertvoll sind, das sind die richtigen Goldnuggets, dass wir die nochmal ein bisschen hervorheben. Das heißt, was war nochmal Punkt 1? Was hast du gesagt? Punkt 1 war Konsumverhalten, genau.
Genau. Genau.
Und Punkt 2?
Punkt 2 war halt wirklich, ja, die Frage war ja, was sich verändert hat, richtig? Für
genau, mich? In deinem Money-Mindset, in den letzten 10 Jahren.
In deinem Money-Mindset, ja. Einfach generell auch die Bewusstheit über alles zu erlangen. Also klar, natürlich, mein Konsumverhalten ist da natürlich auch noch drin, aber vor allem halt auch, wie gehe ich mit meinem Geld richtig um? Also der Umgang mit Geld ist natürlich auch sehr, sehr wichtig.
Ja,
und
ja.
Vor allem halt auch einfach zu merken, ey, da draußen, ich bin nicht dafür bestimmt, nur für mein Geld zu arbeiten, sondern das Geld ist auch dafür da, um für mich zu arbeiten. Also ja, einfach auch nicht unbedingt immer diesen klassischen Weg zu gehen, von wegen, ich lasse mein Geld auf dem Konto, so wie man es halt kennt, so wie man es aus dem Elternhaus auch ja mitgegeben bekommt, sag ich mal, wirklich auch einfach mal Risiken einzugehen. Bewusst Risiken einzugehen. Jetzt höre ich dich gerade gar nicht mehr.
Check.
Mhm.
Ja, krass, da war mein Akku leer. Guck mal.
Jetzt höre ich dich wieder.
Da sind wir wieder. Sorry, ja, ich habe dich aber noch gehört und wollte gerade eine Zusammenfassung machen von dem, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Denn du hast gesagt, Punkt 1, ne, also nochmal um die Frage zu holen, was hat sich in den letzten 10 Jahren in deinem Money-Mindset verändert?
Genau.
Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Punkt 1, du hast dein Konsumverhalten angepasst. Bedeutet, du hast verstanden, wenn ich mir Dinge kaufe, die Verbindlichkeiten sind oder einfach nur Konsumgüter, dann ist das Geld weg. Es kommt nicht zurück. Ne? Und genau. Da ein kleiner Punkt zu. Da gibt es Studien drüber, dass Dinge, die wir kaufen, um uns glücklich zu machen, also im Außen, Konsumgüter, da gibt es Studien, dass wir nach spätestens 3 Monaten wieder in derselben Gefühlslage sind wie vorher.
Ja,
das heißt, wenn ich mir ein Haus kaufe, ein Auto oder irgendwas, alles, was Verbindlichkeiten sind, dann fühle ich mich nach 3 Monaten wieder wie vor dem Konsum.
Ja.
Ausgenommen, das ist geil, das ist aus dem Buch von Alex Fischer, Reicher als die Geissens, ausgenommen Brüste, gemachte Brüste bei Frauen. Die freuen sich immer darüber.
Sehr cool. Gut, da kann ich mitreden, aber kann gut möglich sein, ja.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, Konsum.
Konsum.
Hast du gesagt, Punkt 2, und da ziehe ich jetzt mal das Bewusstsein auch mit rein, ist einfach das Urvertrauen, dass du weißt, das Geld ist Energie und was du rausgibst, kommt sowieso mehrfach wieder zu dir zurück.
Ganz genau.
Was ich persönlich noch da reinziehe, weil ich auch sehr im Urvertrauen bin, mal mehr, mal weniger, das ist auch immer wieder aktive Arbeit auch, die du da tun darfst, okay. Bewusstseinsarbeit. Ne? Wir bauen zum Beispiel gerade eine Krankenstation in Nepal.
Oh, geil.
Die wir weitestgehend aus der Community und aus meiner Firma finanziert haben.
Ja.
Und die wird jetzt auch dieses Jahr schon eröffnet. Und das ist in einem der höchsten Dörfer der Welt, auf 4.300 Metern im Gebirge.
Super spannend.
Und da wandern wir dieses Jahr hin, im September machen die auf. Und auch hier kann man jetzt sagen, okay, das ist erst mein zweites Geschäftsjahr, was richtig profitabel ist. Und sofort nehme ich eigentlich das ganze Geld wieder und stopfe das irgendwo rein. Ist der Wahnsinn, könnte man sagen. Und das manchmal in schwachen Momenten sage ich auch, boah, Kevin, Da hast du dir aber was aufgebrummt gerade. Aber dann denke ich mir so, nee, da das oben oder wo auch immer, ja, umgibt mich etwas, das sagt, pass auf, du gibst und wir geben dir zurück. Und zwar mehrfach. Ne? In der Bibel steht sogar. In der Bibel steht es, der zehnte Teil, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, aber in der Bibel, da steht, der zehnte Teil gehört Gott. Und Gott wird dich reich beschenken dafür. Was du daraus machst, ne? Was du daraus machst, egal. Aber das ist so ein Grund, warum ich sage, der zehnte Teil, also 10% mindestens von dem, was monatlich reinkommt, sollte von jedem Menschen gespendet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist auch Urvertrauen. Weil wir denken ja häufig, ja, jetzt gebe ich denen mein Geld, ich könnte das ja für besser gebrauchen. Bei mir ist auch am Ende des Monats knapp. Ne? Kann man ja denken, dass man das dann sagt. Ich kann dir aber sagen, es kommt zurück. Und es kommt mit Freunden zurück und der Familie. Ja, die kommen und dann füllt sich dein Konto. Das ist total Wahnsinn. Denn die Klienten, die ich im Coaching habe, die kriegen das von mir wirklich als Hausaufgabe. Ne? Ich sage, du suchst jetzt eine Organisation. Es muss nicht meine sein, da geht es gar nicht drum. Ne? Sondern such dir was, wo du hinspenden möchtest. Bei mir wissen sie gut, das Geld kommt doch an. Und dann guck mal, was passiert. Und da passieren die wildesten Sachen. Der eine sagt, ey Kevin, ich habe eben 25 Euro gespendet, bin einkaufen gegangen, lag einfach ein 50-Euro-Schein auf dem Boden. Da sag ich, ups, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Da haben wir auch eine wundervolle Folge mit dem Bodo Peters, nicht Schäfer, Bodo Peters, der ist Psychologe, da haben wir über die Psychologie des Spendens nämlich gesprochen. Das macht ja auch was mit dir, ne?
Mir ist jetzt gerade auch, während du gesprochen hast, auch aufgefallen, erst als ich halt immer bewusster wurde, also auch, ich habe mich ja schon sehr, sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, auch da habe ich wirklich auch erst angefangen, aktiv zu spenden und dann halt auch durchgehend. Also ich habe ja auch so meine Daueraufträge drin.
Ja.
Und dann hast du halt zwischendurch immer mal noch so ein paar Sachen, wo du spendest, aber umso bewusster man wird, umso mehr macht man halt die Dinge auch erst, ne?
Ja, es geht gar nicht anders. Ja. Also das ist ja, der Bewusstwerdungsprozess ist ja im Endeffekt ein Aufwachprozess. Ne, weil du von deinem Automatismen, von deinem Unterbewusstsein, was einfach 95% unseres Lebens ausmacht, auf einmal ins Bewusstsein kommst, also ins Sehen, ins Wachsein. Und dann kannst du gar nicht anders, als zu checken, wie gut es dir geht und dass es daraus Menschen gibt, die deine Hilfe brauchen, für die du einstehen darfst. Es geht gar nicht anders. Das ist ein Teil des Bewusstwerdungsprozesses. Ne, schön, dass du das sagst.
Ja. Ne? Ist mir gerade mal so reflektiert nach mir so, wow, ja.
Ja, aber das sind genau deswegen sind so Gespräche ja so wertvoll. Ne?
Absolut.
Also ich habe auch wirklich nur noch Menschen in meinem Umfeld, wo ich genau diese Gespräche führe. Das ist jetzt, du könntest auch jetzt gerade bei mir sitzen und genauso wird ein Gespräch bei mir ablaufen, wenn ich mit Freunden bin. Ich habe nicht mehr viele Freunde, weil da haben nicht viele Bock drauf, aber die da sind, die haben Bock drauf, ne?
Fühl ich, ja. Das ist bei mir genauso. Also ich habe nur noch sehr, sehr wenige Freunde und das ist auch gut so, das darf auch so sein, weil, wie heißt es immer so schön, du bist der Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen du dich halt umgibst.
Absolut. Und
da wirklich was Wahres dran.
Ja. Das ist bei uns der Fachbereich der Sozioepigenetik. Also was macht dein soziales Umfeld eigentlich mit deinem Wesen, mit deinem Gen, mit deiner Genetik und vor allem, was hast du auch für eine Wirkung auf andere Menschen? Mhm. Ja, weil das unterschätzen auch ganz viele Leute.
Ja, definitiv.
Ach, so, Punkt 1 Konsum, Punkt 2 Urvertrauen und Bewusstsein, Punkt 3 Geld soll für mich arbeiten. Ja, habe ich gerade eben in meiner Insta-Story noch gesagt. Ich war beim Schmuckhändler, weil ich jeden Monat, ich nehme die Leute mal so ein bisschen mit, ne, wenn wir dann irgendwie mal in Edelmetalle investieren oder so, ist auch immer gut, das so beigemengt zu haben im Portfolio. Jetzt habe ich gesagt, diesen Monat investieren wir mal in Schmuck, beziehungsweise in eine Uhr.
Mhm.
Haben wir eben angezahlt.
Ich habe die Story gesehen.
Ja, geil. Genau, die haben wir jetzt angezahlt, damit das ein bisschen schneller geht. Ich weiß nicht, wer sich von euch auskennt mit Uhren. Es gibt gewisse Uhrenhersteller, beziehungsweise einen, da kriegst du die Uhr nicht einfach so, weil du sagst, ich habe jetzt das Geld, ich möchte mir eine Uhr kaufen, sondern da bist du erstmal auf einer Warteliste.
Genau.
Und wenn man die anzahlen darf, es gibt gewisse Juweliere zum Beispiel, die machen das, dann beschleunigt sich dieser Prozess wohl. Sind wir mal gespannt, ob das passiert. Aber Geld für dich arbeiten lassen. Was sind denn so deine Ideen oder Vorschläge für Menschen, die jetzt noch gar kein Geld für sich arbeiten lassen? Was kann man da so machen?
Also ich finde prinzipiell, weil du auch das Thema am Anfang angesprochen hast, künstliche Intelligenzen. Klar, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber wenn man beispielsweise Lust hat, sich an den globalen Finanzmärkten oder im Kryptobereich auch einfach zu positionieren, schau, dass du vielleicht eine künstliche Intelligenz nutzt, die für dich das Ganze nimmt, beziehungsweise arbeitet. Mhm. Natürlich immer darauf achten, dass das Geld natürlich nur bei einem liegt, ne, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird. Aber das ist ein Tipp, den ich ganz, ganz vielen ans Herz legen kann. Habe ich natürlich auch, also nutze ich auch.
Mhm.
Und wirklich einfach sich mal mit Themen auseinandersetzen, wie Krypto. Was macht das Ganze eigentlich? Ne? Also
ja.
Krypto ist schon so lange ein Thema und es muss doch einfach funktionieren. Sonst hätten wir doch nicht so viele Menschen da draußen. Also gerade auch wirklich einfach mal sich bewusst für was Neues entscheiden und nicht direkt schon im Vorfeld irgendwie urteilen, sondern einfach mal schauen, hey, vielleicht investiere ich jetzt, auch wenn es nur ein Zehner ist, jetzt als Beispiel, ja, auch wenn es vielleicht ein Zehner ist, was könnte das denn machen? Vielleicht könnten ja auch 100 Euro draus werden. Und prinzipiell natürlich da auch immer dann eher das Geld nutzen, was man zur Verfügung hat, also nicht irgendwelche Kredite aufnehmen, um das Ganze dann zu investieren, das macht ja auch gar keinen Sinn, aber sich mal wirklich mit neuen Themen zu beschäftigen, gerade in dem Bereich.
Gibt's ja so viel. Das ist spannend. Du sagst Künstliche Intelligenz. Also gibt es schon KIs, die den Markt analysieren und quasi das, was ein Broker früher gemacht hat, ein klassischer an der Wall Street, das übernehmen die jetzt schon mittlerweile, oder?
Genau. Also da gibt es, ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber ich nutze auf jeden Fall eine, die erkennt halt den Algorithmus vom Markt und kann halt wirklich erkennen, alles klar, okay. Also es gibt da auch Unterschiede. Es gibt halt welche, die wirklich risikoärmer sind. Das sind die, die halt dann nur im Markt traden, wenn der Markt halt steigt. Je nachdem, das kannst natürlich du komplett frei entscheiden. Und dann hast du auch welche, die ein bisschen risikoreicher sind und auch die fallenden Märkte halt mitnehmen. Aber diese KI kann wirklich anhand deines Geldes auch sehen, okay, du hast den und den Einsatz. Ich kann das Risiko berechnen. Ich gehe mit diesen Positionen in den Markt rein und kann halt wirklich einfach dein Geld oder beispielsweise, wenn man jetzt sagt Bitcoin oder Ethereum, deine Bitcoin-Menge vermehren.
Ja, ja, total, total. Also ich bin da auch bei dir. Ich mache das so, ich habe monatlich, nehme ich mir eine Summe raus, wo ich sage, das ist mein Spielgeld. Mhm. Falls ich das verlieren sollte, also ich schreibe das schon ab. Ich nehme das raus aus meinem Topf, lege das beiseite und sage, wenn dieses Geld weg sein sollte, dann ist das schade, aber ich ritze mir jetzt nicht die Arme danach auf, sondern das ist einfach, das ist so Risikospielgeld, ne?
Absolut.
Und einfach, um so ein bisschen aus der Praxis auch zu erzählen, weil ich bin jemand, ich mache immer Real Talk, ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich glaube, 10, 11 erfolgreiche Day-Trades, ne? Ich setze meistens so einen Trade morgens irgendwie, ne, wo ich der Meinung bin, ne, ich mache auch mit einer KI, wo ich sage, dann kann man jetzt vertrauen im Ganzen. Und dann sind jetzt 10 wirklich profitabel gelaufen. Und dann denkst du dir beim 11., komm, dann gehe ich jetzt mit mehr Kohle rein, weil das funktioniert. Was macht der natürlich? Der geht genau in die andere Richtung und crasht meinen kompletten Gewinn weg von der letzten Woche. Ne? Ja. Das muss man einfach wissen, dass das passieren kann. Ne?
Ja, also definitiv, gerade wenn man sich an den Märkten halt positioniert, es ist auch immer Risiko dabei. Es spielt ja so viel rein, also auch generell das ganze Weltgeschehen spielt ja da einfach mit rein, was halt die Märkte auch immer wieder manipuliert. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, was du auch gesagt hast, immer Geld nutzen, was man verlieren kann, also was man verlieren möchte, sag ich mal in Anführungsstrichen. Nicht wirklich da mit seinem Hab und Gut komplett reingehen, dass du dann am Ende dastehst und denkst, oh shit, was mache ich jetzt so? Ich habe gar kein Geld mehr, ich habe alles verspielt. Sondern sich bewusst sein, es kann auch mal schief gehen. Und der Trade, den man halt auch hätte sein lassen sollen, wäre wahrscheinlich auch der beste Trade gewesen. In deinem Fall, ja.
Höchstwahrscheinlich, ja, so ist das.
Ja.
Du bist ja im, hast vorhin kurz erwähnt, du bist ja da im Network-Marketing auch. Ja. Was ist für dich der Vorteil, wenn man da ins Network-Marketing geht? Also für mich, ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, durch dieses ganze Social-Media-Ding natürlich auch, die im Network-Marketing, gerade auch im Krypto-Bereich tätig sind. Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, also ich liebe die alle wirklich, das sind alles so nette und offene Menschen, wirklich genau wie du auch, vom Menschenschlag, offen, cooles Mindset. Ich stelle mir halt immer die Frage, verdient man im Network-Marketing Krypto-Bereich wirklich an den Kryptos oder an dem Networken, dass du andere Leute in dein Team holst? Was ist da so der Hauptverdienst?
Es kommt darauf an, worauf du mehr den Fokus legst. Also es gibt natürlich auch Leute, die in dem Bereich nur Network machen, das ist halt deren Haupteinnahmequellen. Aber in dem Network, wo ich halt tätig bin, du musst ja Network nicht machen, das ist nur eine Option. Du kannst anhand der Produkte, an den Finanzprodukten halt auch schon gutes Geld machen. Und wenn du halt beides machst, was immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich, aber klar, je nachdem, worauf du deinen Fokus legst, verdienst du halt damit das meiste Geld.
Ah ja, okay, spannend. Mhm. Ja, interessant. Ich persönlich bin ja kein Network-Marketer. Bei mir ist das so, wenn ich Network-Marketing mache, dann weil mir die Firma gehört. So.
Ja. Ja, das ist etwas anderes.
Das ist mein Persönlichkeitstyp. Ich weiß nicht, ob du die 16 Personalities kennst, den Persönlichkeitstest.
Schon mal gehört?
Ich schicke dir den gleich mal. Mich würde echt interessieren, was bei dir rauskommt. Auf jeden Fall ist bei mir Kommandeur. Und wenn du dir den Kommandeur, die Persönlichkeit durchliest, da funktioniert kein Network-Marketing. Es sei denn, wie gesagt, ich bin der Kopf des Network-Marketings und alle anderen machen halt das System darunter. Ich habe das auch, ich habe auch im Network, war ich, ich weiß gar nicht, wie Menschen das hier wissen aus dem Podcast, ich war auch über ein Jahr im Network-Marketing tätig damals. Das ist jetzt aber auch schon, boah, auch 10 Jahre her. Das ist 10 Jahre her. Und ich hab für mich persönlich einfach dann da gemerkt, ich komme da nicht weiter. Was ich da aber gemerkt habe, und das finde ich halt ultra krass, sind einfach die Menschen, die da drin sind und was die für ein Mindset haben. Viele würden es Gehirnwäsche nennen. Ich nenne das sogar, also negativ behaftet. Ich sage sogar positiv behaftet. Ja, das ist Gehirnwäsche, weil dein Gehirn mal rausgenommen wird, mal ordentlich von seinen alten Glaubenssätzen irgendwie freigerubbelt wird und dann setzt man es wieder ein. Und man lernt da verkaufen, man lernt ein sehr gutes Money-Mindset, ne? Dass du extrovertiert auf Menschen zugehst, das sind alles richtig coole Pluspunkte, die ich im MLM, also im Multilevel-Marketing auch sehe. Und feier auch jeden, der da erfolgreich wird. Ne? Tobi Beck zum Beispiel, das ist ja eins meiner großen Speaking-Vorbilder. Ne? Ich habe bei dem auch die Ausbildung gemacht und sowas. Feier ich abgrundtief ab. Aber man muss halt nicht alles mitgehen, das ist so. Ne? Deswegen.
Absolut, aber ich kann genau unterschreiben, was du gesagt hast, weil wie gesagt, ich habe schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich habe schon sämtliche Seminare gemacht und Ausbildungen dahingehend. Und Network Marketing hat mir im letzten Jahr auch mal ganz, ganz bewusst auch noch mal Knackpunkte aufgewiesen, an denen ich halt arbeiten durfte. Ne? Mhm. Und das finde ich halt wirklich sau schön, dass du halt dir immer mehr bewusst wirst, okay, ja, alles klar, gerade wenn man die neuen Themen angeht. Ich habe ja vorher nie wirklich, klar, Produktnetwork mit Influencern und so, aber dieses Network in dem Sinne ja noch nie gemacht.
Ja, ja.
Und alleine für sich das Ganze halt rauszunehmen, das ist so Gold wert, das ist das Beste, was man machen kann. So ja, generell das Invest in sich selbst ist eh das Beste.
Also da unterschreibe ich, Invest in dich selbst, ne, das ist einer der, das ist auch Money-Mindset, ne? Absolut. Einfach zu wissen, ich meine, wir können jetzt über Geld sprechen und Geldanlagen, das ist alles höchst riskant, ne? Vielleicht ist Krypto morgen einfach nur noch Fugazi, nichts mehr wert, genauso wie ein ETF oder sowas. Oder unsere Papierscheine, Geld, aber was auf jeden Fall immer was wert sein sollte. Selbst wenn man nicht nackt aussieht, sind deine immateriellen Assets, die du oben in deinem Gehirn hast. Das heißt, wenn du in dich investiert hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Es sei denn, du kriegst einen Schlaganfall, ne? Aber da gehen wir jetzt nicht von aus.
Nein.
Deswegen arbeiten wir auch ganz viel mit Gesundheitsthemen bei uns. Im Phoenix Coaching, klar. Damit wir das nicht, das, ne, bringt ja, das, ich meine, die ganze Arbeit bringt nichts, wenn wir am Ende des Tages krank werden. Das, da haben wir ja auch nichts von, ne?
Ja, aber im Endeffekt, ja, sobald du halt bewusster bist, du gehst auch anders mit deinem Körper um. Es ist ja so.
Genau.
Du gehst viel, viel anders mit deinem Körper um. Du weißt halt, okay, was tut meinem Körper gut, was tut meinem Körper nicht gut. Ist halt einfach so. Also man kann es halt immer wieder unterschreiben, Bewusstsein ist wirklich einfach alles. Diese Bewusstheit überhaupt erstmal erlangen, in sämtlicher Hinsicht bereichert einen um so vieles mehr.
Ja, und vor allem auch das Kollektiv, ne, was du gerade sagst, das bereichert einen persönlich. Und was passiert mit unserer gesamten Gesellschaft, wenn wir alle glücklich wären, wenn wir alle bewusst wären, dann gäbe es jetzt keine Kriege.
Ganz genau.
Dann hätte es keine Covid-Krise gegeben. Das kannst du mit bewussten Menschen nicht durchziehen, die durchblicken das sofort. Ne, das Einzige, wo Medien und negative Schlagzeilen drauf abzielen, ist ja unser unbewusster Schmerzkörper, der in uns ist. Auf den triggern sie, weil der ist dafür empfänglich. Der braucht diese negative Energie, um zu wachsen. Wenn wir den aber immer weiter freilegen und sagen, pass auf, ich bin gar nicht meine Gedanken, ich bin nicht mein Ego, dann kriegst du einen mit so einem Menschen nicht mehr. Ne? Und dann versteht man auch, weil das ist auch, was du vorhin gesagt hast, das hängt alles zusammen. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Geld. Bist du bewusst, kommt all das zu dir? Dann kommt die Gesundheit, dann kommt die Energie in Form von Geld, dann kommen tolle Menschen, die dich umgeben. Ah, wenn nur alle so intelligent wären, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich glaube, dann wäre das so ein bisschen, musste ich gerade dran denken, in so eine Metapher, wie im Urlaub. Im Urlaub ist man doch prinzipiell immer zufriedener, oder?
Ja, es sei denn, du bist so ein standardverbitterter Deutscher, der nach Ägypten fliegt für 400 Euro All-Inclusive 2 Wochen und sich dann beschwert, dass die Milch mit Wasser verdünnt ist. So, dann könnt's schon wieder unglücklich werden.
Aber ich glaube auch, selbst der ist dann so ein klein bisschen ins Positive gepusht worden. Ein bisschen, wenn auch nur ein bisschen.
Ja, das war ich übrigens vor 10 Jahren, was ich gerade beschrieben habe.
Echt?
Ja, wow. Ganz schlimm.
Hätte ich jetzt nie gedacht.
Ganz schlimm. Da hat sich bei mir sowas von gewandelt. Das ist halt dieser Prozess, deswegen bin ich auch so interessiert daran, die Storys von anderen Menschen zu erfahren. Ich habe hier letztens in meiner Jubiläumsfolge darüber gesprochen, wo ich eigentlich herkomme, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich komme aus einem ganz finanziell schwachen Elternhaus. Gar nicht böse, meine Eltern, ne, leben beide noch die tollsten Menschen, die ich mir vorstellen kann, auch an meiner Seite gehabt zu haben. Aber finanziell waren wir einfach nie gut aufgestellt. Und deswegen habe ich einfach diese Glaubenssätze mitbekommen. Wir haben nicht genug Geld, mein Schatz. Ne? Wir können jetzt dir die Schuhe nicht kaufen, weil das und das. Und das speicherst du ja ab. Und natürlich guckst du dann als junger Erwachsener, wenn du das erste Mal Geld verdienst, dass du das irgendwie total an dich klammerst und sagst, oh Gott, das kann ich jetzt nicht hergeben, weil es kommt ja nichts nach. Ich habe ja sonst nichts mehr. Ne? Und dann denkst du dir, jetzt investiere ich mal in einen schönen Urlaub, ne? So machst du, es waren jetzt nicht 400 Euro, war schon ein bisschen mehr. Und dann läuft da alles aus dem Ruder und du willst ja eigentlich deiner Frau, wolltest du was bieten und die ist jetzt total unglücklich und boah, das hat mich fertig gemacht früher, ne? Ganz, ganz schlimm. Und da kann ich jetzt, weil wir ja beim Thema Money Mindset auch in dieser Folge sind, kann ich dir sagen, das hat sich bei mir erst geändert, als ich verstanden habe, wie es funktioniert.
Ja.
Dann ist das Geld auch da geblieben, hat sich vermehrt. Da habe ich noch eine lustige, so eine Schlussanekdote. Und zwar, weil du eben auch Bodo Schäfer gesagt hast. Das war auch so einer meiner ersten Berührungspunkte mit dem Thema Klassiker. Geld. Ja. Und ne, klar, Classy, mussten gelesen haben.
Genau.
Und dann sagt er, du brauchst ja einen Geldmagneten.
Mhm.
Und das bedeutet, du hast immer ein paar Scheine in der Tasche, im Portemonnaie.
Genau.
Und dann
genau.
gehst du raus.
Genau.
Ich ganz motiviert, dachte ich, oh, das ist ein Tipp, den nutze ich jetzt mal. 400 Euro, werde ich nie vergessen. Vier Hunnis in mein Portemonnaie gepackt.
Ja.
In die Innentasche meiner Jacke. Das, weißt du, wie eine Glucke, die ganze Zeit den Ellenbogen dran, dass ich auch, ja, merke, das Portemonnaie ist noch da. Dann sind wir nach Prag gefahren, geflogen und im Restaurant essen. Und dann will ich bezahlen, hol mein Portemonnaie raus, sind die 400 Euro weg. Da haben die es tatsächlich geschafft hinter mir. Es war eine Gruppe von vier Männern. Das kann nirgendwo anders gewesen sein. Das war der einzige Moment, wo ich die Jacke nicht anhatte. Die haben das Portemonnaie rausgenommen, das Geld rausgeholt und das Portemonnaie wieder reingetan. Das musste dem mal reinziehen. So gut waren die. In dem Moment habe ich die tatsächlich gefeiert, weil ich mir dachte, das ist vom Handwerklichen war das stark. Das war erste Klasse. Ne? Das haben sie gut gemacht. Jetzt im Nachhinein, viele Jahre später, habe ich aber erkannt, dass ich einfach noch nicht bereit war, dieses Geld zu haben.
Mhm.
Weil ich es mit Angst bei mir getragen habe. Ich hatte Angst, es zu verlieren. Ich habe fast schon gezittert, mit 400 Euro durch die Gegend zu laufen. Heute ist das so, ich habe mindestens 400 Euro im Portemonnaie, immer. Und fühle mich unwohl, wenn es nicht da ist. Das heißt, dieses Verständnis, und jetzt, das sind wieder all die Punkte, die du gerade hier, ich habe es auch aufgeschrieben, die du gerade genannt hast, den Konsum einzuschränken, ins Urvertrauen zu kommen und das Geld für mich arbeitet. Und hier ist ganz markant natürlich der Punkt Urvertrauen. Na, wenn ich das Geld einstecke und mir denke, oh Gott, bitte bleibt das bei mir. Nicht, dass ich das jetzt verliere oder mich jemand bestiehlt.
Ja.
Das wird wieder gehen, das Geld. Das ist schneller weg, als du gucken kannst.
Angst ist die niedrigste Frequenz, auf der wir schweben können. Und wenn wir auf dieser Frequenz sind, kann es nicht funktionieren. Da kann Manifestieren nicht funktionieren. Da kann all das Positive einfach nicht funktionieren. Also da machen wir uns viel, viel mehr irgendwas vor, wenn wir auf dieser Frequenz schweben, als alles andere.
Ja, crazy, ne? Und im Nachhinein habe ich jetzt wirklich erkannt, das Universum hat mir da gesagt, Kevin, du bist noch nicht bereit. Du kannst dich jetzt auf den Kopf stellen, dir 5000 Geschäftsideen noch ausdenken, die gut sind, sehr gut sogar, und die ganz vielen Menschen helfen, aber das Geld wird nicht zu dir kommen. Das ist einfach so. Und das fängt hier innen an.
Das, was wir innen tragen, verwirklicht sich ja im Endeffekt im Außen. Kommt ja jetzt alles nach und nach. Aber ich glaube, gerade auch in so Momenten ist man noch gar nicht so bewusst darüber, wie du wahrscheinlich. In dem Moment ist klar, im Nachhinein kann man das immer super geil reflektieren, aber umso schöner, wenn man es dann wirklich auch schafft.
In dem Moment bin ich fast ohnmächtig geworden.
Ja, glaube ich, 400 Euro, das tat bestimmt weh, oder?
Ja, zu einem Zeitpunkt, wo du nur, was habe ich da verdient? Ich glaube, da war ich sogar noch in der Ausbildung. Keine Ahnung, 1-2 Verdienst, das ist einfach ein Drittel von deinem Monatsgehalt, der dann weg ist.
Ja.
Das tat weh, ne? Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja.
Heute weiß ich aber, dass das nicht mehr, verschwindet nicht mehr.
Nein.
Es kommt sogar mehr. Es kommt immer mehr.
Es darf auch vor allem so sein. Geld ist nichts Schlimmes. Das muss man
sich
bewusst machen.
Das ist auch natürlich ein Mindset-Ding. Ne? Diese ganzen Sätze, Geld ist die Wurzel allen Übels, Geld verdirbt den Charakter. Das kannst du für dich so annehmen als Glaubenssatz oder als Annahme. Dann wird es für dich aber auch Realität sein.
Hm.
Und dann brauchst du dich auch bitte nicht beschweren, wenn das Geld nicht zu dir kommt. Oder wenn es kommt und dann nicht bleibt.
Ja.
Das ist so. Ne? Das ist so. Denise,
sehr schön.
Hast du noch einen abschließenden Powersatz für meine Hörerinnen übrigens, überwiegend 80%, aber natürlich auch für die Hörer? Vielleicht so irgendwas, was du mit auf den Weg gibst zum Thema Money Mindset.
Oh, da triffst du mich jetzt gerade in der Kalten, da müsste ich jetzt echt überlegen.
Bin ich gemein, ne?
Ja, voll, voll. Aber gut,
du hast aber auch so viel Gutes gerade schon gesagt.
Ja, deswegen fällt es mir jetzt gerade so schwer, da noch einen Satz zu sagen, weil ich finde, es gibt nicht den einen Satz. Also für mich gibt es immer nicht den einen Satz.
Komm, wir stellen uns gemeinsam was vor. Wir machen so ein gemeinsames mentales Bild auf.
Okay.
Mache ich im Coaching auch mit den Menschen.
Okay.
Wir stellen uns jetzt wirklich vor, wir haben jetzt hier eine Hörerin, die ist Mitte 20, in ihrem Beruf angekommen, die hat eine Ausbildung gemacht und ist jetzt in einem Beruf drin und merkt, das ist es nicht. Ich merke, ich verdiene zu wenig, ich werde hier ausgebeutet, das ist alles Käse. Es wird sich aber erstmal nichts ändern, weil nur Nörgeln bringt uns natürlich nicht weiter. Was könnten wir der jetzt sagen? Was soll sie in ihrer Innenwelt verändern, um da rausgehen zu können und, ja, ich sag mal, mehr vom Leben zu haben?
Also ad hoc kam mir tatsächlich gerade der Satz von wegen, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Du musst es einfach nur neu entdecken. Was ja auch wirklich so ist, wir haben jede Ressource in uns. Wir müssen einfach nur den Staub da so ein bisschen runterkehren.
Ja, absolut.
Aber ansonsten würde ich halt wirklich einfach zu ihr sagen, ich würde eher hinterfragen, so, was bringt dich gerade so zum Nörgeln? Was stört dich? Was macht dich unzufrieden? Wo ist dein Glück? Wo ist deine Zufriedenheit? So, nimm einfach mal komplett, um das mit dem Wegwischen zu lassen, einfach diesen Mob und wisch mal alles weg, was dich gerade belastet. Nimm mal all den Druck raus, alles weg, weg, weg. Fang einfach sogar mal einfach nur an, sortier deinen Kleiderschrank aus, dein Make-up. Alles, was du nicht mehr brauchst, wo du sagst, ey, okay, ich bin mir auch nicht sicher, weg damit. Mhm. Alleine dann wird man sich schon so gut fühlen, dass man merkt, boom, lass es weg. Dieser Druck ist weg. Und dann alleine sprichst schon, finde ich, automatisch sehr, sehr viel.
Das ist geil, das ist geil. Und weißt du, was das nämlich ist, was du gerade gesagt hast? Das ist das Thema Loslassen lernen.
Ja.
Das ist zu lernen, dass wir alte Anteile und der Kleiderschrank oder das Make-up sind jetzt einfach ein Sinnbild dafür, ja? Lass alte Anteile von dir los, die dich da halten, wo du bist, und erschaff daraus dann die Quelle deiner Essenz. Erschaff daraus all das, was du haben möchtest, und es wird alles zu dir kommen.
Ja,
Das ist ein Prozess.
Ja, genau, es ist ein Prozess, aber es kommt. Sei dir da gewiss, es kommt.
Absolut, absolut. Ja, und ich hoffe, wir beide kommen auch nochmal irgendwann zusammen hier. Berlin-Düsseldorf ist jetzt auch nicht so weit, ne? Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Retreat sogar.
Ja. Denise,
ich bin wirklich richtig, richtig dankbar, dass du hier warst.
Danke dir für die Möglichkeit.
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, du warst hier weder aufgeregt noch irgendwie, also das hast du sehr, sehr gut gemacht, wirklich. Ich bin sehr dankbar, dass so eine inspirierende Persönlichkeit wie du hier den Weg in diesen Podcast gefunden hat. Dann bedanke ich mich natürlich auch noch bei allen Menschen, die jetzt hier bis zum Schluss fleißig zugehört haben. Wir haben übrigens eine sehr hohe Watchtime, die geht tatsächlich bei 80%, die bis zum Schluss hören. Danke, dass du so fleißig zuhörst, auch wenn die Folge jetzt wie heute ein bisschen länger geht. Das ist für uns, und ich denke, da spreche ich für Denise und mich, keine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, die Denise auf ihrem Kanal besuchst. Wenn du dich dann doch für Network Marketing vielleicht interessierst, dann schaust bei der Denise mal vorbei. Ganz inspirierender Kanal auch. Und ich verlinke alles unten. Bin damit jetzt raus. Deine Denise und dein Kevin McMeyer. Ciao.
Ciao.
Das haben wir noch nie gemacht im Denke anders Podcast. Jetzt kommt noch mal ein Nachtrag. Wir haben nämlich gerade uns hier noch ein bisschen verquatscht und dann kam auf einmal noch ein Satz von der Denise, wo wir gesagt haben, boah, das war eigentlich der Abschlusssatz. Denise, hau ihn bitte noch mal raus.
Es muss einmal um Geld gehen, damit es wirklich nie wieder um Geld gehen muss.
Der war krass. Sehr gut. Und damit lassen wir dich jetzt alleine. Hau raus oder hau rein. Schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche beim Denke anders Podcast. Tschüss.